Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2.
Die Lesung im 2, heute mit den letzten beiden Vorlesungen über die Esskunst von Antonius Anthus. Erschienen sind die 12 vergnüglichen Vorlesungen 1838. Sie stellen nicht die Zubereitung, sondern den Genuss der Speisen in den Mittelpunkt. Das Anliegen von Anthus war es, der Mensch möge dem Vorgang des Essens alles nur erdenkliche Interesse entgegenbringen. Dabei geht es Anthus weniger um Tischmanieren als vielmehr um eine Kultivierung des Geschmacks, denn je verfeinerter dieser ist, desto besser wird man zu genießen wissen, was man isst. Anthus wollte so das Essen in den Rang der anderen schönen Künste erheben. Mit bürgerlichem Namen hieß Antonius Anthus Gustav Blumröder, lebte von 1802 bis 1853 und war Arzt, Politiker und Schriftsteller. In der 11. Vorlesung geht es ums Trinken und den Abschluss macht, wie bei jedem gepflegten Mal, das Dessert. Es liest Peter Fitz.
Vom Trinken. Wer die Bedeutung des Trinkens, besonders des Weintrinkens für die Menschheit kennt, wird unmöglich von einer einzigen Vorlesung über diesen Gegenstand etwas Umfassendes oder gar Erschöpfendes erwarten. Der Wein allein ist so viel besungen und besprochen worden, dass man, wollte man nur alles das lesen, kaum Zeit zum Trinken übrig behielte. Ich muss mich also darauf beschränken, über das Trinken bloß insoweit zu sprechen, als es auf das Essen Beziehung hat. Soll man überhaupt zum Essen trinken? Meinen getreuen Zuhörern kann es unmöglich entgangen sein, dass, wenn ich vom Essen rede, ich keine seichten Divertissements, sondern etwas Gewichtiges im Sinne habe. Auch hier ist vom eigentlichen Essen, von einem eigentlichen Mahl die Rede, und der soll dazu trinken, dem es schmeckt und dem es wohlbekommt, jedoch stets eingedenk der einfachen Wahrheit, dass beim Essen das Essen die Hauptsache ist. Ich selbst bin weder auf der Seite derer, welche absoluten starr wollen, man solle gar nicht trinken, noch auf Seiten derjenigen, die gar behaupten, man solle saufen. Muss man denn gerade rechts oder links oder in der Mitte stehen? Kann man nicht auch vernünftig sein? Wenn nun also das Trinken über Tisch auch als relativ empfehlungswert erachtet werden soll, so ist damit noch nicht darüber entschieden, was soll man über Tisch trinken. Ich kenne einen Arzt in Greffenberg, der seine Kurgäste auch über Tisch umso mehr mit Wasser füllt, je weniger er ihnen etwas Genießbares zu essen vorzusetzen weiß und imstande ist. Dieses Verfahren ist so widerlich, geschmacklos und ungeeignet, dass es nur wegen seiner absoluten Dummheit Erwähnung verdient. Der Esskünstler wird Leute, die über Tisch Wasser trinken, für alles eher als für Kollegen halten. Ein frisches Glas Wasser, ein leeres Blatt Papier, unmittelbar vor Schlafen gehen oder nach dem Aufstehen oder für sich in Zwischenzeiten, je nach Bedarf, ist etwas Erfrischendes. Ein Krug Selterswasser mit Wein und Zucker in einer schattigen Laube an einem heißen, staubigen Sommertag, etwas Treffliches. Wasser aber während eines Gastmahles ist nicht nur undiätetisch, sondern, was mehr ist, durchaus unkünstlerisch. Der ebenso gelehrte als gescheite Erasmus trank gern ein gutes Glas Wein, hielt aber das Wassertrinken für schlimmer als die Pest. Das Gemeinste nach dem Wasser ist Bier. In vielen Städten und Dörfern Deutschlands wird es auch über Tisch getrunken. Die Grönländer trinken bekanntlich Fischtran. Es sind das Angelegenheiten des individuellen Geschmacks. Wie aber ein Mensch, der eine Zunge hat, über Tisch Bier trinken kann, ist ein Problem, über welches ich oft ernstlich und reiflich nachgedacht, dessen Auflösung mir aber bis auf diesen Augenblick immer noch nicht gelingen wollte. Ich habe Tatsachen erlebt, bei deren Erinnerung mir die Haut schaudert. Ich habe gesehen, wie man während des Suppenessens Bier getrunken, wie man gesottenes Rindfleisch aß und Bier dazu trank, wie man Gurkensalat aß und auch Bier trank, wie man Pasteten und Torten aß und auch Bier trank und wie man freilich konsequent beim Dessert eben auch Bier trank. Dieses Biertrinken über Tisch scheint mir nahe am Gipfel des Ungeschmacks und barbarischer Roheit zu liegen. Ich bitte nicht, missverstanden zu werden, indem ich gegen das Biertrinken über Tisch eifere. Ich trinke selbst außer Tisch nichts weniger als ungerne Bier. Man kann sich damit in die heiterst melancholische Stimmung versetzen. Nicht mehr vom Biertrinken über Tisch. Habe ich nun davon gesprochen, was man über Tisch nicht trinken soll, so ist es billig, positiv von dem zu handeln, was man trinken soll, nämlich vom Wein. Welche soll man wählen? Welche eignen sich zu Tischweinen? Bejahrteren oder phlegmatischen Esskünstlern passen die alten, edlen und kräftigen Weine am Ende der Mahlzeit genossen, welche erregender und hebender wirken als die leicht säuerlichen, die den Durst löschen, die Nerventätigkeit steigern und den Blutumlauf beschleunigen. Anderer ersprießlicher Wirkungen nicht zu gedenken. Menschen, welche sich stark körperlich bewegen, sollen guten Wein trinken zur Erhaltung der Muskelkraft. Solche aber, welche eine sitzende Lebensart führen, sollen guten Wein trinken, um den Reiz jener Bewegung zu ersetzen. Am besten schmeckt der Wein, wenn man ihn in der Absicht trinkt, sich ihn schmecken zu lassen. Als Grundsatz darf gelten: Man kann sehr wohl ohne Wein zu trinken essen, man sollte aber niemals Wein trinken, ohne etwas dazu zu essen. Nur wird häufig darin gefehlt, auf gewisse wahlverwandtschaftliche Verhältnisse gewisser Weine zu gewissen Speisen bei der Wahl Rücksicht zu nehmen. Isst man kalten Rehbraten, wird man deutlich die Forderung nach Burgunder in sich verspüren. Aal oder Wildschweinskopf fordert Madeira. Kaviar widerspricht absolut allen süßen Weinen. Tee fordert Butterbrot, Milchkaffee Kuchen. Austern und Champagner werden sprichwörtlich so unzertrennlich gedacht wie Glauben und Hoffnung. Suppen, mit Ausnahme der Schildkrötensuppe, schließen alles Trinken aus. Was aber bereits in einer früheren Vorlesung über das Quantum der Speisen gesagt wurde, mag auch von dem der Getränke gelten. Es ist nicht gut und nicht schön, mehr zu trinken, als man verträgt. Wer also wenig verträgt, trinke nicht viel, woraus aber nicht notwendig folgt, dass der, welcher viel verträgt, gerade auch viel trinken solle. Doch ist dieses viel und wenig sehr relativ. So charakterisiert sich der in Frankreich reisende Esskünstler unverkennbar als Deutscher oder Engländer, wenn er die zu seinem Kuvert für ihn hingestellte Flasche Wein austrinkt, welches der Franzose nicht tut. Es sind viele Mittel zur Verhütung und Beseitigung der Trunkenheit vorgeschlagen worden. Aristoteles, Hippokrates, Galen unter anderem empfehlen den Knoblauch. Africanus in seinen Kommentaren rät gebratene Ziegenlunge, Avicenna Weinessig und Granatapfelsaft. Welcher Künstler von nur einigem Natur- und Wahrheitssinn wird solches Zeug nicht in tiefster Seele verachten? Der Esskünstler soll aber nicht bloß schön essen, er soll auch schön trinken. Durch Unterlassung letzterer Regel wird er sich aller Verdienste berauben, welche er sich in erster Kategorie erwarb. Wem der Sinn für schöne Formen fehlt, dem wird man freilich vergebens zu erweisen suchen, dass aus einem schönen Glas getrunken der Wein besser schmeckt. Wie viel aber der Anblick der Farbe, sei es des funkelnden Purpurs oder des strahlenden flüssigen Goldes des Weins, zum Wohlgeschmack beiträgt, kann man jedem zur Evidenz dartun, wenn man ihm die Augen zubindet und verschiedene Sorten nacheinander zu versuchen gibt. Er wird am Ende nicht mehr wissen, je welchen Wein er eben gekostet. Man trinkt die Farbe auch mit. Und der Blinde ist deswegen der unglücklichste Mensch, weil er nicht sieht, was er isst und trinkt. Die Trinkgläser sollen also von Glas oder Kristall sein. Aber dieses Glas soll farblos sein. Die, ich weiß nicht warum, so beliebten grünen Römer wird ein feinsinniger Trinker ablehnen. Allerdings hat die neueste Zeit ohne Frage die Weingläser von gar zu winziger Kapazität konstruiert. Solche eignen sich höchstens zum Dessert. Es gibt Menschen, welche kaum Wein gesehen und gerochen, als sie singen zu müssen glauben und nicht rasten können, bis sie einen Rundgesang zustande gebracht haben. Diese notenlosen Gesänge haben die gemeinschaftliche Eigentümlichkeit, dass sie gewöhnlich von den fürchterlichsten Stimmen mehr gebrüllt als gesungen zu werden pflegen. Das süßeste Dessert wird dabei in dem Magen dessen, der Ohren hat, in Gift und Galle verwandelt. Um die Qual zu vollenden, ist der Inhalt dieser Trinklieder in der Regel so beschaffen, dass man zu dem desperatesten Durst gerührt wird und in dieser Pein leicht in Gefahr kommt, das Übel Ärger zu machen. In neuerer Zeit hat man sich mehr aufs Gemütliche geworfen, wovon das Motto eines Liederbuchs, wo man singt, da lasst euch fröhlich nieder, böse Menschen singen keine Lieder, ein Lied singt. Dieses Buch erschien zu einer Zeit, in welcher die Maßregeln der hochnotpeinlichen Polizei in vielen deutschen Gemütern eine komplette Armensünderangst hervorriefen. Kamen zwei zusammen, so brochen sie sich gegenseitig von allen Seiten, um von etwa wahrgenommenen Liberalitäten und Galizismen gehörigen ortsmöglichen Nutzen zu ziehen. Da nun auf diesem Motto ausdrücklich bemerkt war, dass böse Menschen keine Lieder singen, so lag es nahe, dass man, um zu zeigen, man sei eine gute Haut, nichts Besseres tun könnte als Lieder singen. Dass Don Juan und Kaspar im Freischütz, die beide der Teufel holt, auch Lieder singen und Mephistopheles sogar ein moralisches Lied intoniert, vergaß man aber. Bei so viel Geschrei fühlt sich mancher klare Beobachter in ein sehr appetitstörendes Missbehagen versetzt und leert lieber sein Glas wahr und aufrichtig im Stillen, um nicht von einem anderen Menschen jener unlauteren, lauten Klasse beigezählt zu werden. Noch hab ich derjenigen jungen und alten, gemütlichen Seelen zu erwähnen, welche mit irgendeinem unschuldigen Mitmenschen nicht zum dritten Mal essen können, ohne zu aller Welt zu sagen, sie sagen wir du zueinander. Hier helfen oft alle Mittel nichts, dem angedrohten Bruderkuss, welcher oft unter Keuen appliziert wird, zu entgehen. Alle Schlauheiten des Überhörens, Falschverstehens, Ablenkens, ein mit einem anderen Nachbarn angefangenes Gespräch, ein fingiertes Nasenbluten etc. etc. sind häufig vergebens, einen solchen Duzegel sich vom Leib zu halten. Das Unabwendbare geschieht. Wohl dem, der mit eherner Brust zu sagen vermag, ich danke schönstens, ich finde es besser, wir lassen's beim Sie. Wenden wir den Blick ab von diesen störenden Impertinenzen und blicken wir hin auf den magenschließenden, aromatisch ernsten, schwarzen Kaffee. Unter der Voraussetzung, dass derselbe von einer guten Sorte von soeben erst gebrannten Bohnen und hinlänglich stark bereitet wird, hat weder Kunst noch Wissenschaft im Allgemeinen dagegen das Mindeste einzuwenden. So viel hierüber. Den Schlusskaffee dieser Vorlesung werden wir, wem es beliebt, in der nächsten und letzten derselben zu uns nehmen. Schlussbetrachtungen. Indem ich heute eine sehr verehrte Versammlung einerseits mit tiefer Wehmut zum letzten Male hier begrüße, wage ich zugleich andererseits mit hoher Freude in deren zahlreicher Anwesenheit die Bestätigung zu erblicken, dass die sich nun schließenden Essvorlesungen keineswegs ein verscheuchendes Gefühl der Übersättigung hervorbrachten. Dieses Gefühl glaubte ich aber nicht anmaßlich etwa dadurch veranlasst zu haben, dass ich zu viel gab, sondern ich fürchtete vielmehr bescheiden, zu dünnes und ungenügendes auf- und vorgetragen zu haben. Dass aber eine sehr verehrte Versammlung wie diese mir bis hierher deshalb gefolgt sein sollte, weil sie erwartete, es käme heute erst was Genießbares, kann ich deshalb umso weniger glauben, je mehr ich den Begriff des Desserts als eines kurzen, wenig sagenden, für bekannt und zugestanden bei derselben vorauszusetzen berechtigt bin. Die heutige Vorlesung wurde aber als Dessert angekündigt. Wohl bin ich mir bewusst und kann mir selber das freudige Zeugnis geben, nur Nötiges, streng Hergehöriges und nicht das mindeste Überflüssige aufgetischt zu haben. Denn was hätte ich nicht alles noch können? Ich hätte von Adams Apfelbiss, von Esaus Linsengericht, von Hannibal in Capua, von dem Vielfresser Tarare, von dem Menschen, der gar nichts essen mochte als Gras, von welchem Haller berichtet, von wiederkäuenden Menschen, von dem Geburtstagsgeschenk Rossinis, einer Leier aus Parmesankäse, von der ungeheuren Weihnachtspastete, welche Mistress Kirch 1831 zu London konstruierte und welche vier Gäste aufaßen, von den geadelten Rinderbraten in England reden können. Was in der Welt wäre ich nicht alles noch anzuführen imstande gewesen, wo aber sagte ich von alledem auch nur eine Silbe? Obgleich ich stets darauf bedacht war, dem Sinnlosen und Unschönen vielerlei und Vielfressen nach Kräften entgegenzuarbeiten, Beispiele von Bestellung und Einrichtung bedeutender Festmähler geflissentlich zurückhielt und durchaus einem edleren, einfacheren Stil Bahn zu brechen strebte, so ist mir doch gesagt worden, ich hätte weniger auf große Tafeln als vielmehr auf häusliches Essen auf den einfachen Familientisch Rücksicht nehmen sollen. Statt mit einer Selbstapologie die Zeit zu verderben, will ich lieber versuchen, hier alles das nachzuholen, was ich anderwärts bestimmt auszusprechen irgend sollte außer Acht gelassen haben, wie man ja auch beim Nachtisch gewöhnlich das beizubringen sucht, was man bei den Hauptessen versäumte oder nicht fand. Eben um jenes unnachdenkliche Vielerlei durch und übereinander auf natürliche Normen zurückzuführen, habe ich für eigentliche Gastmähler Fische, Vierfüßer und Geflügel postuliert, von welchen drei Grundtypen bei einem und demselben Festmahl allerdings je mehrere und verschiedene Spezies aufgetragen werden können, zum Beispiel Hechte, Lachse, Forellen, Rinds, Kalbs und Rehbraten, Schnepfen, Truthahn und Rebhühner. Aber bei weniger festlichen Essen, bei einfacheren Essen, genügt ja zum Beispiel Hecht, Rehbraten und Huhn. Bei einem anderen Kaviar, Schweinsbraten und Krammetsvögel oder Forellen. Kalbsbraten und Finken, Lerchen oder wilde Tauben. Alles natürlich mit seinen vegetabilischen Gegensätzen. Sirach sagt: Besser schlecht zu Hause als gut bei Fremden essen. Warum denn aber gerade schlecht? Wer zu kochen und zu essen versteht, kann ja machen, dass ihm das scheinbar geringfügigste wonnevoll wohl schmeckt. Ich stimme Herrn von Rumor bei, man solle alle Tage gut essen, aber zu gewissen Zeiten noch besser, glaube ich. Sei mir herzlich gegrüßt, trauter, heimischer Herd des Hauses. Möge dir Fanatismus, Dummheit, Heuchelei und Lüge, die nächtlich draußen zischen und schleichen oder sich am lichten Tage prostituieren, ferne bleiben. Mögen fröhliche, aufrichtige, lachende Gesichter lustig und rotbackig dich umkränzen. Somit glaube ich auch dem Familientische gebührendes Recht eingeräumt und zugesprochen zu haben. Man hat mir ferner ganz fein und von Weitem zu verstehen gegeben, ich hätte in diesen Vorlesungen zu oft »ich« gesagt. Wenn neue blutjunge Dichter fast von gar nichts anderem reden und drucken lassen als von sich selber, warum soll denn ein alter Mann bei einer Angelegenheit, wo es galt, eigene Erfahrungen und Beobachtungen auszusprechen, nicht auch von sich reden dürfen? Und habe ich denn ein einziges Mal gesagt, dass ich krank und unglücklich bin? Wenn ich nun aber vorhin die edle Einfachheit und andere Vorzüge des häuslichen Essens rühmend anzuerkennen hatte, so darf ich doch nicht unterlassen, ebenso eifrig darauf zu dringen, dass der Esskünstler nicht ohne Widerstreben auf der genüglichen Bärenhaut rasten soll. Es ist nicht so gut, dass es nicht noch Besseres gäbe. Dies bedenke der Esskünstler wohl und höre nie auf, nach Erreichung eines höheren Standpunktes zu trachten, wodurch der Horizont zu erweitern, die Objekte zu vervielfältigen, neue Verbindungen und Essbarkeiten zu entdecken und dieselben zu prüfen, zu bewähren und mitzuteilen wären. Ich darf es nicht verhehlen, dass gerade viele aus der Klasse der Esskünstler nur zu bald auf ihren Lorbeeren einschlafen. Das aber soll hier noch erwähnt sein, dass eine Vereinfachung und Veredelung der Küchenterminologie und Essnomenklatur in unserer Zeit als dringend nötig scheint. Welche unübersehbare Menge der unverständlichsten, nicht oder zu viel oder zu wenig oder ungeeignet ausdrückenden Küchenidiotismen. Welche barbarische Sprache, ja zum Teil welche abschreckenden Bedeutungen der Termini, zum Beispiel Maultaschen. Welche unerträgliche Vornehmtuerei und Nachäfferei mit französischen Wörtern, die man tausendmal gescheitert Deutsch sagte. Ja, wenn's noch gelehrte lateinische oder griechische wären. Alles dieses sollte geändert, vereinfacht, bezeichnender, sinniger, ästhetischer, edler, appetitlicher gemacht werden. Auch die Esskunst bedürfte einer Umgestaltung, nicht auf dem blutigen Wege der Revolution, sondern auf dem vernünftigen der Reform. Damit ich aber nicht bloß leere Worte gesprochen habe, sondern die Esskunst auch mit einer konkret daseienden Tatsache bereichere, so will ich es nicht zurückhalten, sondern laut aussprechen und verbreiten. Auch ich habe, ohne mich zu rühmen, eine interessante und für die Esskunst hochwichtige Erfindung gemacht. Ich habe eine neue Wurst erfunden. Ich habe diese neue Wurst auch getauft, und da es billig ist, dass sie den Namen ihres Erfinders und Schöpfers trägt, so habe ich sie Antoniuswurst getauft. Ich habe sie eigens für diese letzte Vorlesung erfunden, damit etwas darinnen sei. Diese Wurst besteht, 1, aus den Ingredienzien einer gewöhnlichen, jedoch knoblauchlosen Salami. Dies ist bloß die rohe Unterlage, die irdische Basis meiner Wurst. Wie Kinds Text des Freischütz zu Webers göttlicher Musik. Der gemeine Boden, in dem das Höhere Wurzeln schlagen kann. Sie besteht, 2, aus rohem westfälischem Schinken. Dieser Zusatz repräsentiert zunächst das dem Digestionsapparat wahlverwandteste nutritive Prinzip. 3. Aus Sardellen. Darin steckt vorzüglich die esskünstlerische Feinheit. 4. Aus Pfeffer, Piment, Zitronenschale und wenig Gewürznelken und Ingwer. Punktum. Wer die erhabene Idee dieser Zusammensetzung zu fassen imstande ist, wird im innerlichsten Gemüt durchdrungen werden von der ungeheuren Bedeutung der sinnigen Verschmelzung zu einem herrlichen Ganzen, einem. Der Charakter dieser Wurst soll entschieden, ernst, männlich, scharf, ausdrucksvoll, Glut und Hitze des Südens mit trockener Herbheit und Dauerbarkeit des Nordens verbindend und versöhnend, anregend, mephistophelisch reizend, teuflisch humoristisch und doch lockend, mild und freundlich ansprechend sein. Die Idee des Lebens soll sich abspiegeln in der Idee dieser Wurst. Sie soll anregen, aber nicht befriedigen. Sie soll zu kräftiger Tätigkeit aufrufen, aber nicht träges, müheloses Genügen geben. So viel nur in bündigster Kürze über meine Wurst, von der noch gar manches zu sagen wäre. Übrigens wird sie natürlich kalt verspeist. Dieses angeregte Weiterstreben schließt aber zeitweise Rast und Ruhe, neue Kräfte sammelnde Erholung, fröhliches Genießen nicht aus, fordert es vielmehr mit absoluter Notwendigkeit. Möchte unsere verstimmte, dumme, ernsthafte Zeit wieder gescheit und lustig werden und es sein und bleiben können. Läge es doch an mir, dass es jedem, der wirklich ein Mensch ist, von ganzem Herzen und so sehr als immer möglich wohlschmeckte auf der Welt, dass der Himmel jeden Nicht-Ess-Künstler erleuchtete und begabte und der Teufel jeden holte, der vernünftiges Essen stören will. Heiterkeit, Kraft, Mannigfaltigkeit, Harmonie.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.